Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Guten Abend, ich heiße Hannes Hug. Der Daniel Nickli und der Matthias Müller machen gemeinsam Architektur. Unter dem Namen EM2N bauen sie in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Daniel Nickli und Matthias Müller, eigentlich seid ihr für die nächste Woche unterwegs zu der Studioreise nach Tokio. Die Reise ist aufgrund von den Ereignissen in Japan ins Wasser gefallen. Warum wollt ihr eigentlich nach Tokio reisen? Ist das besonders wichtig für Architekten?
Es ist relativ wichtig. Also wir haben das im Rahmen gemacht von einer Seminarwoche dreht mit unseren Studenten. Und wir haben vorher schon Reisen gemacht nach Sao Paulo, Rio, Mumbai. Also man sieht schon grosse Städte, die mit dichten Phänomenen zu tun haben. Und dort hat uns Tokio natürlich auch interessiert in diesem Zusammenhang.
Jetzt, was ja so ein bisschen aus dem Fokus vom Interesse, vom Medialen mindestens, verschwindet, ist, dass Japan eigentlich drei Katastrophen auf einmal zu vergewärtigen hat. Zwei, die vorbei sind oder passiert sind, und eine bevorstehende, wo niemand weiss, wird es wirklich zu einer oder wird es noch im Rahmen bleiben von dem, was noch erträglich ist. Matthias Müller, schaut jemand mit einem architektonisch geschulten Auge anders auf die Bilder von Zerstörung als jemand, der einen Laienblick hat?
Grundsätzlich ist das eine Katastrophe oder sind das Katastrophen, die uns zuerst mal ganz unmittelbar betreffen. Daniel und ich, uns geht es im Moment nicht so gut. Wir denken viel an unsere Freundin in Japan. Wir sind sehr froh natürlich, dass wir nicht in dieser Situation sind. Und wenn man mitverfolgt, was passiert ist, dann ist man ganz einfach zuerst mal betroffen. In zweiter Linie kann man sich dann selbstverständlich als Architekt seine Gedanken machen. Was könnte man machen gegen so eine Katastrophe, gegen einen Tsunami, gegen Erdbeben? Es ist aber nichts, was unsere tägliche Arbeit in dem Sinn beeinflusst. Es ist nicht so, dass wir Häuser, Städtebau im Hinblick auf so Katastrophen machen, ganz einfach, wie man sonst gar nicht mehr aktionsfähig wäre.
Also heisst, es würde eine brutale Einschränkung werden, um überhaupt können bauen bzw. um Leute noch nicht mehr wohnen zu lassen, wenn man alle diese Faktoren berücksichtigen würde?
Das ist so. Wenn man sich allzu fest lässt, lähmen, wenn man die ganze Zeit mit dem Worst Case rechnet, dann entsteht nichts. Planen, Architektur, das hat etwas mit Ideen zu tun, mit Hoffnung, mit in die Zukunft schauen. Und da kann man selbstverständlich nicht gerade immer mit dem Schlimmsten rechnen.
Eines der grossen Themen, wenn es um Architektur geht, sage jetzt mal gerade primär in der Schweiz, wo ja ein kleines, ein enges Land ist, mit wenig Ressourcen, Bodenressourcen, ist das Thema von der Verdichtung, also verdichten zu bauen. Euer Büro EM2N hat in diesem Zusammenhang zusammen mit befreundeten Architekten eine Gruppe ins Leben gerufen, die Krokodil heisst. Und die Krokodilgruppe regt eine neue Stadt an, beziehungsweise den Siedlungsbrei auf dem Rücken von Zürich, auf der anderen Seite von Zürich, bei Kloten, Dübendorf, zu einer Stadt zusammenzufassen. Einer der wesentlichen Faktoren von dieser neuen Stadt ist die Verdichtung. Ist es trotz dieser Ereignisse in Japan etwas, das man als Ei des Kolumbus muss bezeichnen, die Verdichtung, oder ändert sich da aufgrund von diesen Ereignissen auch etwas in eurem Blick auf die Zukunft von der Schweiz architektonischer Natur?
Nein, ich denke nicht. Also, ich glaube, man muss da schon differenzieren. Ich meine, man hat in Japan jetzt gesehen, dass das Erdbeben relativ gut gemeistert worden ist, durch die Bauten, durch die ganzen Vorschriften, Technologie. Der Tsunami, glaube ich, ist nicht beherrschbar. Und die Atomkraft, hat man jetzt gesehen, ist natürlich ein wahnsinniges Risiko. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man hat das im Griff, man hat es nicht im Griff. Man kann es aber, glaube ich, nicht verknüpfen mit der Idee von dieser Stadt im Glattal. Ich meine, wir haben ja nicht vorgeschlagen, dass man Kernkraft braucht, um die Stadt lebensfähig zu machen. Also, was man sicherlich kann machen, ist die Energiefrage verknüpfen mit der Frage von der Raumplanung. Das ist das Problem, wenn der Energiekonsum steigt, gewaltig, also seit den 70er Jahren 50% oder mehr, und er steigt immer noch an, trotz aller Bemühungen. Und die Frage, wie kommen wir damit die Energiefrage lösen? Und eine Antwort darauf für uns ist, natürlich auch die Verdichtung ist auch energetisch sinnvoll.
Wie sieht das konkret aus in so einem Projekt wie dieser neuen Glattalstadt, wo ihr findet, es ist ein blöder Name, Glattalstadt, und GLOW, also die Abkürzung von denen, ist auch ein blöder Name. Ihr sagt, das ist eigentlich einfach Zürich, einfach der Teil, den es noch nicht gibt. Welcher Teil ist denn dort vorgesehen in dieser Stadt, wie sich Energie soll erzeugt werden, wie sich die Stadt energetisch ernährt, sage ich mal?
Grundsätzlich ist es so, dass Energie in Städten auf verschiedene Arten konsumiert wird. Ein grosser Teil von unserer Energie ist bekanntlich durch Mobilität verursacht. Unser Energieverbrauch müssen wir in den Griff bekommen, im Zusammenhang mit dem Nachdenken über Mobilität. Es wird uns sicher nicht gelingen, Mobilität einfach runterzufahren. Wir können nicht zurück ins Mittelalter, wo man hat müssen einen Pass zeigen musste, wenn man beispielsweise von Zürich auf Baden hat wollen, weil man Kantonsgrenzen überquert hat. Was wir aber machen können, ist die Mobilität so ausgestalten, dass die zum Beispiel mit dem öffentlichen Verkehr kann stattfinden kann. Und dabei ist Dichte eine Grundvoraussetzung. Der öffentliche Verkehr kann nur dort energieeffizient stattfinden, wo wir nahe beieinander sind, wo wir Tram fahren lassen, S-Bahn fahren lassen, Züge.
Das heisst, also, eigentlich ist es, wie es jetzt ist, suboptimal. Die Schweiz teilt sich auf in ein paar Städte und viele Gemeinden. Es ist alles so ein bisschen zersiedelt. Es wächst eigentlich alles schon zusammen. Man sieht das auch, wenn man von oben schaut. Aber alle halten sich immer noch für autark. Sagen, wir sind ein Dorf, wir sind eine Kleinstadt oder wir sind eine Stadt. Das heisst auch, man muss in diesem kleinen Raum grossräumiger denken. Ich glaube, das ist eine der Kernaussagen von dieser Idee, die Krokodil da skizziert. Oder? Immerhin geht es um eine Stadt, wo 400'000 Menschen künftig mehr leben sollen. So habe ich das mal gelesen.
Das ist so, ja. Also wir plädieren natürlich dafür, dass wir in funktionalen Räumen denken und nicht in politischen Räumen in dem Sinn. Oder? Dass der Föderalismus, in Debatten haben wir oft genug gehört, hat auch darüber diskutiert, aber es ist das Problem natürlich, dass die Räume heute nicht im deckungsgleich sind mit den politischen Räumen. Und entsprechend muss man natürlich eine andere Herangehensweise wählen. Aber es geht nichts daran vorbei, dass wir neu in Zukunft die politischen Räume irgendwo dann überwinden.
Das heisst aber auch, dass das so ein Angriff ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ein Angriff ist auf das, was man sich bis jetzt auch ein bisschen unter Heimat hat vorgestellt. Wir haben ja ein Bild von Schweiz, wo eben ein bisschen das blumende Trögli und der Misthaufen, und dann gehe ich aber dann in die Stadt, aber ich gehe nur in die Stadt arbeiten und fahre dann wieder in meine Siedlung irgendwo in der Agglomeration oder im ruralen Raum, oder im ländlichen Raum. Kommt dann mit dem automatisch, lernt man dann auch ein neues Verständnis von Heimat aufgrund von dem, dass die 400'000 Leute auf so engem Raum leben? Oder gibt es da irgendwo Pläne, wie man das quasi ideell kann füttern? Oder gibt sich das einfach durch das, was man baut und man merkt, hier jetzt Grünzone und hier jetzt Wohnzone?
Grundsätzlich sind wir Architekten. Das heisst, wir ordnen Räume, wir planen, wir versuchen,
Das heisst, ihr wollt die Verantwortung jetzt nicht auf euch
nehmen? Wir schaffen Umgebungen, wo sich Menschen hoffentlich möglichst wohlfühlen. In zweiter Linie selbstverständlich erzeugt denn das Identität. Und Identität im guten Fall erzeugt das Heimgefühl. Sie haben gesagt, ein Angriff aufs Heimgefühl.
Aufs Herkömmliche.
Aufs Herkömmliche. Ich würde das nicht so sagen. Ich würde Ihnen sagen, es ist eine Art Weiterentwicklung. Es ist vielleicht auch ein Bewusstwerdungsprozess. Es ist jetzt schon so, dass 60% oder 70% der Schweizer Bevölkerung in Agglomerationen, also in stadtähnlichen Umgebungen wohnen. Und das ist in den Köpfen der Leute noch zu wenig angekommen.
Das heisst, es wird auch, jetzt gibt es ja ganz viele Leute, die unsere Sendung hören und nicht im Grossraum Zürich wohnen, die sagen, was kratzt mich das, wenn ich in Glarus oder in Langenthal bin? Also die Debatte hat durchaus auch eine gewisse Relevanz für die ganze Schweiz, wenn ich mich nicht
täusche. Natürlich, das ist so. Wenn Sie schauen, was die funktionalen und wirtschaftlichen Zusammenhänge sind in dem Land, dann ist auch Zürich nicht denkbar ohne das Umland und das Umland nicht ohne Zürich. Und der Lebensstil im Umland, der orientiert sich natürlich sehr stark an dem in der Stadt. Und das ist der ganze Schweiz so. Das ist eine Realität, die langsam in den Köpfen ankommt und wo nach natürlich jetzt auch muss in den Planungsprozess oder wie wir zusammen unsere Umwelt wenn gestaltet, dort muss das einfließen.
Also das habe ich mir, als ich zuerst mal gelesen von dem, habe ich gedacht, ja, es ist sehr wohl überlegt, es ist sehr gescheit, aber es ist auch sehr provokativ. Also es ist jetzt auch mal sich zu etwas verhalten, wo alle davon reden, das geht eigentlich nicht so weiter, weil wir haben ja nicht mehr Platz und wir können nicht mehr Bauland umlegen oder beziehungsweise Kulturland umlegen, um den bebauen, und sonst stossen wir sowieso an unsere Grenzen. Wie ernst ist es nicht tatsächlich, das zu machen?
Es ist uns bitter ernst. Es ist auch etwas, was sehr stark in der Diskussion ist. Die Landschaftsinitiative tut nicht wahnsinnig viel mehr propagieren, wie das, was wir jetzt machen. Sie propagiert quasi eine Art Moratorium für nicht mehr Bauzonen, nicht mehr Kulturland quasi verbrauchen. Und wir sagen einfach, man muss es dort machen, wo es sinnvoll ist. Und zwar nicht einfach überall so gießkännli-mässig, sondern konzentrieren auf die Orte, wo die Dynamik hat, wo es sinnvoll ist, Dichte zu erzeugen, im Zusammenhang mit der Verkehrsinfrastruktur, die wir haben. Und entsprechend ist das ein ganz ernsthafter Vorschlag.
Sie fragen uns, wie ernst ist es uns? Sie könnten auch fragen, wie ernst ist die Situation? Mhm. Wie wir sie antreffen im Raum? Und die Situation ist sehr ernst. Die Schweiz ist drauf und dran, sich ihre wirkliche Lebensgrundlage zu zerstören. Das sind nicht nur Wälder und Felder, die wir bauen. Es geht auch irgendwo um eine Lesbarkeit überhaupt noch vom Raum. Es geht darum zu wissen, ja, wo ist Stadt, wo ist Land, wie sieht das Land aus? Wenn Sie von St. Gallen bis auf Genf aber einfach durch einen Siedlungsbrei durchfahren, mit dem Auto oder mit dem Zug, dann hat man nicht mehr das Gefühl, man sei in der Schweiz.
Und das hat natürlich dann auch mit dieser Diskussion zu tun, was ist Heimat? Oder das Bild von der Heimat, ist das ein trügerisches Bild? Oder was haben die Leute noch für ein Bild? Ist denn das Bild, das sie noch haben von der Heimat, entspricht das noch der effektiven Situation oder ist das quasi ein Klischee?
Also geht es eigentlich eher darum, so ein bisschen auch eine Pointierung rauszuschaffen und zu sagen, dort, wo es schon Stadt hat, oder dort machen wir eigentlich einfach noch mehr Stadt, aber machen nicht die Fehler der Stadt auch von hin und her und da auch noch ein bisschen, sondern wir sagen, dort ist es grün, dort hat es Luft, dort hat es Raum, dort schafft man, dort wohnt man und das passiert verdichtet.
Das ist so. Wenn man sagt, wir planen eine neue Stadt für 400'000 Leute, dann dürfen wir das nicht so missverstehen, dass wir sagen, wir planen eine Stadt, in dem Sinne, wir bauen sie. Die Stadt, die wird sich von selber bauen. Die Stadt wird entstehen. Nur wird sie nicht so entstehen, dass sie Qualität hat. Sie wird überall ein bisschen entstehen. Sie wird in den kleinen Gemeinden wird ein bisschen verdichtet, wird ein bisschen zugebaut, es wird nochmal eingezäunt, man merkt es kaum. Und plötzlich steht man vor einem riesigen Brei, vor einem Loch, wo man auch nicht mehr durchkommt mit dem Verkehr. Und es ist keine Qualität entstanden. Das Einzige, was wir sagen, ist, man sollte diesen Prozess steuern, in eine Richtung, dass Qualität entsteht.
Wie ist denn euer persönlicher Heimatbegriff oder euer persönliches Heimatgefühl entstanden? Das ist ja ein diffuser Begriff eigentlich. Also, ich habe vorhin so ein bisschen versucht zu sagen, ja, da ist der Miststock und das Blumen der Tröppi, aber es sind natürlich auch nur Klischees. Daniel Nickli, was ist für euch das?
Also, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich denke, ich persönlich merke es immer dann, wenn ich nicht in der Schweiz bin. Oder? Was quasi die Schweiz...
Wenn die Dusche keinen Druck hat.
Ja, beispielsweise. Das sind weniger die täglich funktionalen Geschichten, sondern wie so eine Art Mentalität oder die Sprache, also all die Sachen. Das hat natürlich dann auch wiederum mit einem begrenzten Bereich in der Schweiz zu tun, selbstverständlich. Das hat mit den Freunden zu tun, das hat mit der Familie zu tun, all die Geschichten. Aber das nimmt man immer eigentlich erst wahr, wenn man nebeneinander ist. Und das ist so, dann merkt man, wir Schweizer, und das merken wir auch, wenn wir im Ausland arbeiten. Also wie unterschiedlich die Mentalität, wie die Kultur ist.
Das ist jetzt eher so eine gefühlte Geschichte. Also es ist nicht im Sinn von etwas gesehen oder so. Also, dass man eine Visualisierung hat von dem Heimatlichen. Eben, wie ist es bei euch, Matthias Müller? Habt ihr das ähnlich? Oder sagt ihr, doch, dort, auf diesem Berg gibt es eine Ecke, das ist für mich das?
Ich meine, Heimat, das ist für mich eine Schnittmenge aus verschiedenen Heimaten. Ich bin ja Vater und ich bin Bewohner von einer kleineren Gemeinde. Ich wohne in Stäfa und ich bin gleichzeitig Architekt. Also ich habe eine architektonische Heimat in dem Sinn. Ich habe das Haus, wo wir mit unserer Familie versuchen, zu Hause. Und diese Schnittmenge, das ist eigentlich ein Heimatbegriff, den ich würde verwenden. Und da gibt es Sachen, die emotionell sind, die einfach so entstehen, aber da gibt es selbstverständlich auch handfeste, räumliche Fragen. Da gibt es Fragen, wo hört meine Gemeinde auf? Ist das eine sinnvolle Grösse, die meine Gemeinde hat? Kann ich über die Probleme, die mich betreffen, mitbestimmen? Sieht die Gemeinde schön aus? Wenn ich beim Bahnhof aussteige, was sehe ich als erstes? In Stäfa zum Beispiel sieht man die Rückseite von der Migros mit dem Klimagerät. Ist das ein guter Zustand? Das sind alles so also Fragen, wo man schwer kann abgrenzen kann. Das greift ineinander rein. Man erzeugt mit Gebäuden Gefühl, selbstverständlich, und mit Räumen auch. Und gleichzeitig gibt es natürlich ideelle Sachen, wie zum Beispiel Präzision, Pünktlichkeit, Freundlichkeit und so Sachen. Und das ist ein Amalgam. Wichtig ist, dass wir es auf allen Ebenen pflegen. Und auf der räumlichen Ebene haben wir das Gefühl, haben wir es ein bisschen vernachlässigt.
Das ist also ein kleines Zeichen dafür, dass ihr seid 45, wenn es mir recht ist, oder werdet 45, ihr seid 41, ihr Nickli, dass so eine Generation jetzt vielleicht auch an Drücker kommt, die nicht mehr die gleichen Vorstellungen hat von dem auch. Also, dass man dem vielleicht auch etwas entgegensetzen muss, dass man über Jahrzehnte irgendeine Lande-Idee, sage ich jetzt mal, also der Landesausstellung von 1939, Idee, wie das Land soll sein oder wie es sich präsentiert, ist nachgehangen und jetzt merkt, das ist längst ja vorbei. Also, ist es auch ein bisschen so denkt, dass man sagt, wir sind etwas anderes. Es geht uns nicht nur um Raumplanung in dem Sinne.
Gut, ich würde das nicht unbedingt am Alten festmachen. Ich meine, wenn ich jetzt denke, dass sicherlich eine Art grosse Bewegung in die Raumplanungsdiskussion kommt, ist das Studio Basel beispielsweise, dann eine Generation, Roger Diener, Marcel Melli, Herzog
Dömer. Also ETH Studio Basel
ist ETH das. Studio Basel, gesagt. Das ist ja das ist quasi wie so ein bisschen eine Art, so ein Moment gewesen, wo die Raumplanung wieder, natürlich auch portiert durch vier herausragende Persönlichkeiten, zum Thema wurde. Dann ist Christian Schmid übrigens, gehört ja auch noch dazu. Und in der Schweiz gibt es tatsächlich eine Art eine Tradition von der Fokussierung auf das Objekt. Und ich würde das wahrscheinlich sogar fast verallgemeinern. Also nicht, es sind nicht nur architektonische Objekte, sondern so eine Art der Fetischismus.
Also man muss es festmachen,
ja,
man muss
es haben. Oder das gut gemachte Ding. Oder? Also es geht immer so um das Objekt. Und die Häuser sind natürlich das Abbild davon. Oder? Die Schweiz ist bekannt in der Welt als Ort, wo man die perfekten Objekt macht. Also, hat einen gewissen Autismus auch in dem Sinn. Und wir haben natürlich immer schon, uns hat immer schon das andere noch interessiert. Also, das, was nicht Objekt ist, also das, was zwischen Objekt innen liegt. Und das ist etwas, was jetzt eine lange Zeit nicht mehr so präsent war in der Architekturdiskussion. Wir haben eine wahnsinnige Fetischisierung betrieben vom Detail, vom Material, von dieser Geschichte. Und ich denke, es gibt sicherlich eine Bewegung, aber da gibt es auch andere Generationen, die sich mit dem auseinandersetzen.
Also können wir sagen, wenn ihr Uhrmacher wäret, wäre das Handwerk das, was ihr voraussetzt, was man muss können, aber euch würde Zeit als solches mehr interessieren.
Wir würden sicher versuchen, mit den Uhren, die wir uns ausdenken, über den Zeitbegriff nachzudenken oder irgendwo versuchen, ja, den Leuten das zu ermöglichen. Ja.
Wir spielen erst die Musik, die ihr euch ausgesucht habt. Beck mit Deborah, von wem ist der Wunsch? Passiert das unisono oder also in Kooperation oder ist das ein
einzelner? Ja, das sind natürlich harte Verhandlungsprozesse. Da haben wir längere Zeit müssen darüber nachdenken, aber ich glaube, wir beide sind der Meinung, dass das eine sehr interessante musikalische Haltung ist, wo der Beck da drin vertritt.
Was verknüpft ihr persönlich für Erlebnis mit dem Song?
Gut, der Beck ist viel gelaufen bei uns im Büro. Wir haben ja früher, also die Zeiten sind leider vorbei, wo wir noch jünger sind, ein kleines Büro gehabt, ist eigentlich immer Musik gelaufen und der Beck ist relativ viel gelaufen. Und ich denke, gerade Musik ist etwas, wo wahnsinnig wichtig ist, also für mich selber. Musik ist etwas Zentrales. Und der Beck ist interessant, weil er natürlich genauso ein Bricoleur ist. Oder er verwendet ganz viele Geschichten, er tut seine Sample übereinander überlegen, macht etwas Neues aus dem, was besteht. Und das ist natürlich eine Haltung, die wir irgendwie auch in unserem täglichen Leben als Architekten einsetzen. Thank you.
got something that I just got to get away. I'll pick you up late at night after work. I said, lady, step inside my Hyundai. I'm gonna take you up to Glendale. For you, girl. Yeah. Cause I'm a full-grown man, and I'm not afraid to.
Back mit Debra gewünscht von den heutigen Fokusgästen Daniel Nickli und Matthias Müller, die zusammen als EM2N für Architektur in der Schweiz sorgen und für Furore in der Architekturszene in der Schweiz, haben viele Sachen in Zürich gebaut, Theater 11, Viaduktbögen, neu die Toni-Molkerei, wo die Hochschule der Künste reinkommt, aber überhaupt in der ganzen Schweiz am Bau und in China und in Prag und ja, wo eigentlich noch? Überall. Matthias Müller und Tanja Nickli.
An so vielen anderen Orten haben wir bis jetzt noch nicht gebaut. Wir sind noch in Paris am Bauen. Ein sozialer Wohnungsbau, was eine sehr interessante Erfahrung ist. Was auch gewisse Sachen, die man aus der Schweiz mitbringt, wieder in Frage stellt. Standards beispielsweise oder Flächenbedarf, den wir haben in unserem Land. Und dann machen wir natürlich ab und zu Wettbewerbe im Ausland. Aber das ist eben unsere Liste.
Daniel Nickli, der hat jetzt gerade geschmunzelt, als er es gesehen mit dem sozialen Wohnungsbau in Paris. Es klingt natürlich nach Le Corbusier und ein bisschen so. Oder ist es jetzt mit dem jetzt eher mit der Alltagsrealität zu tun, der Lacher?
Nein, es hat irgendwie zu, dass wir Geld nach Paris tragen.
Ah, statt zu verdienen.
Statt Geld zu verdienen.
So sozialer Wohnungsbau.
Es ist so sozial, dass wir quasi in Schweiz noch den sozialen Wohnungsbau subventioniert in Paris.
Der hat vorhin bei der Auswahl von Beck gesagt, ja, die Zeiten sind leider vorbei. Ich habe gemerkt, es gibt so eine gewisse Wehmut aufgrund von der Grösse von eurem Büro, wo mittlerweile der Stand von 2010 war. 55 Mitarbeiter arbeiten an 20 Projekten. Bleibt da nicht mehr viel Zeit, um Beck zu hören, ohne nostalgisch zu werden?
Ja, mittlerweile sind es 60. Yes. Nein, wir haben tatsächlich nicht so viel Zeit zum Musik hören im Büro, weil ständig wir quasi interne Sitzungen sind. Also die Zeit, die wir können, einfach auch laut Musik hören, sind auch vorbei auf einer gewissen Professionalisierung raus. Ab und zu ganz selten, wenn wir noch zu Abend, wenn wir fast alleine im Büro sind, dann wir ab und zu wieder mal eine CD einlegen. Aus dieser alten, grossen Schachtel, die wir immer noch hin haben und wo wir jetzt die Lieder zusammengesucht haben, sind recht viel verstaubte CDs vorgekommen.
Ah, ihr habt das so gesucht. Das ist Suchen und Finden. Also aufgrund von physisch Vorhandenem, nicht irgendwie, was man noch gutes Lied.
Wir sind nicht aus der Generation, wo der iPod vollgeladen hat, sondern wir haben noch richtige CDs. Mein Vater hat noch richtige LPs gehabt damals. Und so sind wir gesucht, ja, und haben uns überlegt, was uns interessiert.
Ich habe gelesen, dass dir sehr stark festhalten an diesen zwei Verdinglichungen von Architektur, an Plänen und an Modellen. Es gibt ja Architekten, die haben nur noch ihre Bildschirme und ihre Rechner. Wie geht ihr vor, wenn ihr etwas Neues macht? Seid ihr dann auch, ich stelle mir das so vor, dass man dann auch gewisse, das ist jetzt vielleicht sehr romantisch oder naiv, dass man gewisse Steine sammelt und sagt, ja, und das wird jetzt, die lachen der Möller sehr maliziös. Ist total verfehlt? Hat das gar keinen Raum oder ist das gar nicht wünschenswert?
Ja, Steinsammeln ist insofern nicht mehr so angesagt, weil man ja alles mit etwa 30 cm Wärmedämmung muss einpacken, also Materialmuster sind im Moment nicht wirklich zielführend. Nein, aber Spass beiseite. Für uns fängt das Projekt in dem Sinn an, dass wir uns überlegen, was könnte die Aufgabe sein. Wir haben die meisten von unseren Projekten sind Resultat von Wettbewerben. In einem Wettbewerb wird der Architekt mit einem Programm briefed, also es wird eine Art Anforderung formuliert. Und der erste Schritt für uns ist einmal der, dass wir die Anforderungen sehr genau durchlesen. Dass wir uns an den Ort begeben, den Ort versuchen zu erfassen, nicht nur visuell, sondern auch geschichtlich. Mal zurückgehen in der Zeit, schauen, was ist dort alles passiert und dann versuchen zu hinterfragen, die Aufgabenstellung. Also der erste Schritt ist der, zu sagen, ist das überhaupt die richtige Aufgabe?
Für uns?
Für die Bewältigung von dem Projekt.
Ja. Also ich nehme an, es gibt ja auch Sachen, die sagen, das wäre jetzt zwar schön zum Bauen, aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil unsere Kriterien sind einfach andere. Also habe ich es richtig verstanden?
Ja, also wir haben jetzt beispielsweise noch relativ selten Interesse, dass man ein Gefängnis baut. Das ist eine Aufgabe, die uns nicht wahnsinnig interessiert. Und das ist etwas, wo wir uns auch nicht darum reissen, um ein Gefängnis zu planen.
Aber das ist eher ideell konnotiert, als ich habe jetzt eher gemeint, dass ein Ort, das braucht ja wahnsinnige Vorstellungskraft. Was ist dort mal gewesen, wenn man alle die Strassen wegmacht und alle die bestehenden Gebäulichkeiten wegmacht und am Schluss ist man vielleicht bei der grünen Wiese, wo eine Quelle ist, gewesen, oder man ist bei einer Burg oder
das ist so. Relativ schnell gemacht, da geht man in die Schweizer Landeskarte. Die Schweiz ist hervorragend dokumentiert, da schaut man die verschiedenen Schritte an und da kann man genau nachverfolgen, was der Ort früher mal war, ob das eine Wegkreuzung war mit Bedeutung, eine grüne Wiese, ob das irgendwo eine geschichtliche Bedeutung hatte, etc. Aber wenn wir über das Programm nochmal reden wollen, dann heisst das, dass wir uns zum Beispiel in einem Wohnungsbau überlegen, ja, ist das die richtige Herangehensweise mit dem Wohnungsmix? Also zum Beispiel, sollte man so viele 3,5-Zimmer-Wohnungen bauen? Oder ist es korrekt, dass jetzt die Badzimmer nur 3 Quadratmeter gross sind? Oder müsste man das Wohnzimmer verkleinern etc.? So Sachen. Mhm. Oder ist zum Beispiel die Dichtevorgabe, ist die adäquat? Oder müsste man nicht viel dichter oder weniger dicht bauen? So versuchen wir eine Art zuerst mal zu hinterfragen.
Also es gibt sehr eine kritische Auseinandersetzung mit dem Briefing und dementsprechend vielleicht auch einen Widerspruch, wo ihr sagt, Moment, Einspruch, so und so und so kann man es nicht machen und dann kommt der nächste, also so wie ich es verstanden habe, geht es bei euch dann auch so weit, dass ihr von Berechnungen also wirklich monetären Natur anstellen und sagen, ihr spart so viel, wenn ihr es so macht, ihr verliert so viel, wenn ihr es so macht und wir können uns etwa darauf einigen, wenn wir es so machen. Das ist ja eigentlich sehr untypisch, glaube ich. Oder? Die meisten Leute nehmen den Wettbewerb teil und wollen einfach gewinnen.
Ja gut, das ist vielleicht auch... wir versuchen natürlich mit dem oder Wettbewerb zu gewinnen, wenn man beispielsweise genau abweicht von etwas. Oder? Wir werden im Grunde genau dann, wenn wir nicht das machen, was der Brief verlangt, was das Programm verlangt, dann wir versuchen natürlich die Geschichte so überzeugend zu erzählen, dass unter Umständen beispielsweise eine Kostenkalkulation dazugehört. Man muss sagen, wir haben es jetzt anders gemacht, aber schaut, es funktioniert immer noch. Das ist quasi eine Art, das gehört zu unserem Selbstverständnis, dass am Schluss dass das Projekt in seiner Gesamtheit funktioniert. Und die Ökonomie ist selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil davon. Genauso wie der Kontext oder wie das Material oder wie sonstige Anforderungen als Projekt.
Wenn man eure Projekte anschaut und eure Entwürfe anschaut, dann merkt man, es gibt zu jeder Situation, wie sie sich vorher als Problematik gestellt hat, einen Entwurf, also einen Gegenentwurf. Die leben eher auch mit dem Vorgefundenen, als andere, die sagen, es muss man alles abreißen und nachher machen wir hier das, was wir wollen. Es ist so eine Art, es würde jetzt, ich habe mal gelesen, pragmatisch, das gefällt euch, glaubt mir. Ihr sagt, es ist eher eine handlungsfähige Architektur. Ist es denn auch eine Art opportunistische Architektur, die ihr macht?
Also opportunistisch würde ich dem nicht sagen. Es ist eine Art, man könnte die Opportunität, ist eine Gelegenheit, also ist eine Möglichkeit einzugreifen an einem Ort. Und wir sind sicher der Meinung, dass es wichtig ist, mit den Energien, die in einem Projekt vorhanden sind, zu arbeiten und nicht gegen die Energien. Es ist sicher wichtig, zum Beispiel den ökonomischen Rahmen einzuhalten, wenn man das nicht macht, dann hat man einen Haufen Widerstand und kommt nie hin. Oder es ist wichtig, soziale Gegebenheiten mit einzubeziehen. Wenn man das vernachlässigt, wird das Projekt später keinen Erfolg haben, sondern es wird zum Slum oder nicht angenommen von den Leuten, nicht verstanden. Und darum, opportunistisch, könnte man positiv verstanden, könnte man das gelten lassen für uns, ja.
Der hat auch gesagt, ihr seid eigentlich eine amerikanische Pizza. Also die italienische Pizza, die wir kennen in der Pizzeria, da gibt es einfach die 15 Auswahlmöglichkeiten und bei der amerikanischen kann man auch den Rand und Krusten und Topping unter dem Topping bestimmen und der Ausbachgrad. Kommt das etwa her?
Ja, wir haben mit dem Begriff nie wahnsinnig viel Freude gehabt. Das ist ein bisschen, ich mag mich erinnern an den Bericht damals. Ich glaube, was für uns wichtig ist, ist tatsächlich, dass wir versuchen, äußere und innere Rahmenbedingungen irgendwo ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist nicht so, dass wir dogmatisch sind. Das heisst, es ist nicht so, dass wir jetzt das Projekt an etwas ganz Schwachem aufhängen wollen und das muss man dann durchsteuern, auf Teufel komm raus. Sondern ich denke, wir versuchen Prioritäten zu setzen. Und vielleicht noch zurück auf die Frage von vom Opportunismus oder vom Pragmatismus im Kontext von der Stadt. Also das sehe ich natürlich gar nicht. Ich glaube, der Begriff wird sehr oft verwendet mit dem Thema von der Ökonomie. Aber der Staat gegenüber sind wir natürlich nie pragmatisch oder opportunistisch. Der Staat gegenüber sind wir einfach, der Staat ist für uns die Quelle, oder, von dem, was wir machen. Also ich glaube, in dem Zusammenhang kann man den Begriff nicht verwenden.
Also das ist vielleicht eher, wie der Herr Müller gemeint, als positiv konnotierte Gelegenheit. Ja?
Darum haben wir Pragmatismus ja immer mit dem effektiven, mit der Bedeutung vom Wort. Oder? Das ist eben handlungsfähig sein. Dass es eben keinen Sinn hat, quasi in so einer Art, in ein Redwein zurück zu gehen als Architekt und zu sagen, wenn ich das nicht bekomme, dann mache ich es nicht oder dann gebe ich den Auftrag zurück oder was auch immer. Ich glaube, wir sehen eher, dass Architektur viel mehr Möglichkeiten hat, zum handlungsfähig zu sein und zum Sachen zu verändern und nicht sehr stark immer nur davon abhängt, ob jetzt das Detail genauso ist, wie wir es in einer perfekten Welt bekommen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine essentielle Grundhaltung, die wir haben.
Und dennoch hat es bei jedem Projekt, habe ich den Eindruck, gibt es so ein paar unverzichtbare Aspekte, wo ihr sagt, da können wir eigentlich nicht mehr ändern. Aber diese Fragen stellen sich auch für ganz viele Leute nicht mehr, weil sie schon so beeindruckt sind von den Architekten, die sich so viel überlegt haben für den Rest, für das Budget und so weiter. Oder, das finde ich darum, das ist ja eigentlich sehr geschickt, oder? Statt einfach zu sagen, wir sind dagegen und unser Gegenentwurf ist das, sagen wir, go with the flow, aber das Ruderboot hat die Ruder und es darf dafür aussehen, wie es will.
Es ist klar, man wird nie kräftige Sachen können machen, wenn man keine Haltung hat. Und eine Haltung muss man zuerst mal entwickeln und überbringen. Und wenn wir die Haltung gefunden haben zu einem Projekt, ja, in dem Prozess, wo wir durchgehen, wo wir analysieren, dann muss sehr viel passieren, bis wir von dieser Haltung abweichen. Innerhalb von dieser Haltung aber gibt es tausend Möglichkeiten, wie Raum kann entstehen, wie Häuser können materialisiert sein. Es gibt Tonarten, Spielarten in der Gründerzeit. Haben die Häuser vorne wunderbare Fassade gehabt und die Hoffassade war sehr einfach gewesen. Das sind alles Möglichkeiten, zu differenzieren und das interessiert uns.
Also ich habe die Frage von der Hierarchie und von der Prioritäten setzen.
Ich möchte eine weitere Musik spielen, die ihr euch gewünscht habt. Das ist Jimmy Tanner, Love and Work. Auch eine von diesen CDs oder Musiken aus dieser Kiste. Ähnliche Zeit wie Beck. Was gibt es dort sonst noch dazu zu sagen, außer dass es sehr wahrscheinlich auch am Abend vor der Abgabe vom Wettbewerb zu Nacht um 13:30 man froh ist, mal eine Runde zu tanzen und ein Bier zu trinken? Oder ist das alles interpretiert?
Ja, der Jimmy Tanner, der hat uns wirklich durch manche Nacht durchgeholfen. Das ist von dem her doch etwas, wo man sehr dran hängt, ganz persönlich.
Jimmy Tanner mit Love and Work gewünscht vom Daniel Nickli und Matthias Müller, besser bekannt als EM2N Architekten. EM2N, das steht übrigens auch noch für die ehemaligen zwei Gründungsmitglieder, wo Eicher, Müller, Nickli und Denardis. Nur, dass das eigentlich auch aufgelöst ist. Das muss man aber mit DRS3 muss man ja nicht mehr klären, aber EM2N muss man vielleicht noch sagen, was es ist. Ihr habt euch 1997 nach eurem Architekturstudium, gerade ein Jahr nachher, nach dem Abschluss vom Studium, zusammen das Büro gegründet, eben zu viert. Und ich werde jetzt einfach so als Freestyle-Einstieg eine kurze Kurzfrage-Runde starten, wo ihr euch immer zwischen zwei Begriffen müsst entscheiden. Die lieben so Spiele, nehme
ich
an. Ja,
ich glaube, es gibt unterschiedliche, jeweils etwas Unterschiedliches. Mal schauen.
Gut. Loft oder Lounge?
Loft.
Granit oder Marmor?
Beton.
Bunker oder Hochhaus?
Hochhaus.
Parkett oder Asphalt?
Asphalt.
Weiss oder schwarz?
Beides.
Schloss oder Burg?
Burg.
Zimmer oder Raum?
Raum.
Lego oder Klötzli?
Lego.
Jetzt habe ich schon ein bisschen gemerkt, bei euch, Herr Nigli, ist es so, dass ihr euch tatsächlich entscheidet für etwas und bei euch ist es immer der dritte Weg, Herr Müller. Ist das auch so die Symbiose von eurem Zusammenarbeiten?
Die Spiele, die wir jetzt da miteinander spielen, sind natürlich sehr verfänglich. Das sind eine Art Journalistenspiele, um eine Art Schärfe reinbringen, wo natürlich der Komplexität von der gesamten Zusammenhang nicht gerecht wird.
Also böse gesagt, das ist eigentlich auch so eine Sackpsychologie.
Total.
Ja. Das sind so Dualitäten, Pseudo-Dualitäten. Wir in der westlichen Welt machen das gerne. Wir reduzieren alles auf entweder oder. Und das führt manchmal zum Ziel, aber oft ist es auch völlig am Ziel vorbei.
Darum heisst ja unser Buch auch sowohl als auch nicht entweder oder.
Richtig. Wie lange hat es gebraucht, bis ihr euch zu diesem Titel durchringen
konntet? Es ist ganz schnell gegangen.
Weil es eigentlich eben auch eurer Arbeit entspricht, also sowohl als auch.
Es entspricht extrem unserer Haltung.
Weil viele Leute würden ja sagen, ja, aber das ist ja, man muss ja immer schon so viele Kompromisse machen, aber aus dem heraus macht ihr ja eigentlich aus der Not eine Tugend. Insofern die Frage, wäre es denn für euch überhaupt reizvoll auf der grünen Wiese, wenn es die mal einfach gäbe, unabhängig von unseren Sachzwängen, die wir haben, aufgrund von der Bodenknappheit, auf der grünen Wiese mit einem unbeschränkten Budget etwas zu bauen?
Nein, wäre es nicht. Also wir haben das auch schon mal in einem Gespräch, glaube ich, irgendwo auch schon mal diskutiert. Für uns ist es extrem schwierig, wenn wir keine Widerstände haben. Wir sind nicht die, die quasi aus dem Buch, aus uns selber raus, irgendwie so ein kosmologisches System entwickeln, das dann nachher auch ein Turmschluss resultiert. So völlig persönlich, biografisch, autobiografisch, das ist eigentlich nicht unser Fall. Wir brauchen genau diesen Widerstand. Oder?
Würde man den auch, oder könntet ihr euch den auch vorstellen, dass wenn ihr quasi diesen Selbstentfaltungs- oder Selbstverwirklichungsdrang in dieser Form hättet, da eine andere Disziplin würdet wählen als Architektur? Oder ist das... Die Frage ist eigentlich eher, die verhalten die sich aufgrund des Wissens zur Architektur so, wie die sich verhalten und würden das noch jemand anderes halt eigentlich nicht machen, wüssten es nicht besser.
Nein, ich glaube nicht, das hat mit der Musik zu tun. Ich denke, wir stehen immer auf der Schulter von irgendjemandem. Und das ist unsere Haltung. Wir machen nicht etwas, wir sind noch nicht Avantgarde oder so in dem Sinn. Oder weil wir verstehen uns nicht die, die in Opposition stehen zu allem anderen. Wir machen es jetzt völlig anders. Also wir sind auch immer die ein Interesse haben, also eine gewisse Empathie für das, was es gibt. Und aus dem aus entwickeln wir auch unsere Geschichte. Und ich denke darum, die Musik, die wir ausgewählt haben, das sind genau Leute, die natürlich auch mit dem arbeiten, mit dem Material, mit der ganzen Erbschaft von ihren Vorgängern. Und das interessiert uns.
Und wo aus einer gewissen Komplexität auch etwas Kräftiges können machen können. Es kann ja zur Entschuldigung dienen, wenn man sehr viel aufnimmt in ein Projekt, kann das zur Entschuldigung dienen, zum Schluss irgendeinen Müll abzuliefern.
Wischiwaschi.
Wischiwaschi-Ding. Mhm. Und das ist überhaupt nicht so. Es muss nicht so sein. Man kann aus sehr komplexen Fragestellungen ganz kräftige und auch eindeutige fast Antworten geben.
Wie habt ihr das geschärft, die Herangehensweise? Ihr habt euch am ersten Tag von eurem Studium lernen kennen und sofort verstanden, macht dem der Anschein. Ist das die Methode Müller-Nickli, die vom Schärfen von der... Nein.
Ich glaube nicht, dass man das als Methode kann sagen kann. Vielleicht ist das auch eine Temperamentsfrage oder eine Frage von der Grundhaltung, die man hat. Also wir sind auch alles fressen. Wir lesen extrem gerne Zeitung, Zeitschriften, Bücher, also es ist nicht so, dass man uns nur fokussiert auf etwas, sondern Architektur besteht aus ganz vielen Geschichten, aus ganz vielen Bereichen, die mit reinspielen und uns interessiert. Also uns interessiert nicht das ausschließende Prinzip, sondern das einschließende Prinzip. Und für das muss man natürlich ähnlich gepolt sein, sonst geht das natürlich nicht. Oder wenn man vielleicht den Dialog nicht halten oder und ich kann über etwas reden und nicht etwas artikulieren und aber auch dort quasi abwägen, verwerfen, Kompromiss finden, dann würde es nicht funktionieren.
Weil das ist ja, ich habe jetzt vorhin Musik erwähnt, ein Buch, eine Platte, ein Film, jeder, der einen Film, ein Buch oder eine Platte macht, will, dass man das auch in 20 Jahren noch anschauen kann, aber ein Buch und ein Film und eine Platte kann man einfach weglegen. Ein Gebäude, das bleibt dort stehen. Das muss ja mitunter auch fast belastet sein, dass man zu keinem Schluss kommt. Also, dass man sagt, ich will ja dann nicht immer mich entschuldigen für das. Gibt es so Sachen, solche Überlegungen, oder ist das eher hemmend als etwas anderes?
Ja, ich glaube, also grosse Hemmungen haben wir nicht. Aber logisch ist es schon noch blöd, wenn, man, wenn einem die eigenen Fehler können 20 Jahre später vorgehalten werden. Aber es erzeugt vielleicht eine gewisse Sorgfalt oder eine Vorsicht im Umgang mit der Realität und eben auch das Bedürfnis, tatsächlich mit dem zu arbeiten, was dort ist und nicht einfach irgendwie aus dem Kopf heraus etwas anderes erfinden, was sich dann vielleicht als Fremdkörper herausstellt.
Also ich glaube vor allem, dass der Begriff vom Modischen dann sehr stark zum Thema wird. Also wenn etwas nur modisch ist, ist sie halt. Aber das gilt, würde ich sagen, gilt für Architektur im gewissen Sinn ähnlich wie für andere Disziplinen. Nur natürlich in einer anderen Zeitdauer. Aber wenn Projekte, die modisch sind, heute sehr modisch oder so quasi allzu modisch, die werden in 10 Jahren werden die nicht mehr relevant sein. Und das hat aber sehr oft damit zu tun, dass die genau nicht irgendwie mit der Stadt kommunizieren. Oder mit dem Bestand kommuniziert oder vielleicht auch mit der Vergangenheit kommuniziert.
Es ist aber handkaum auch nicht möglich, etwas außerhalb der Zeit zu schaffen. Man muss aus der eigenen Zeit heraus tätig werden. Man
ist ja prägt.
Man ist prägt und das muss man auch zulassen. Und das, zum Beispiel so totale Retroaktionen, das geht nicht. Man kann nicht das 19. Jahrhundert wieder erstellen. Das ist völlig unmöglich. Das wird immer epigonal sein. Sie sind abgeklatscht. Das wird nie stimmig werden. Also muss man etwas aus der Zeit machen, ohne modisch zu sein. Das geht nur über eine gewisse Aufladung vom Projekt, über eine Komplexität.
Ich glaube, man wird auch besser mit der Zeit.
Das heisst, wir könnten euch dann auch beim Wort nehmen und sagen, in 20 Jahren oder 30 Jahren oder in 40 Jahren einen bestehenden EM2-N-Bau schon wieder abreißen. Wäre das für euch auch nicht irgendwie das Ende von allen Tagen?
Durchaus denkbar. Oder dass sie dann wieder Gegenstand werden von einer Transformation. Mhm. Oder sind nicht... Es sind keine abgeschlossenen Kunstwerke, sondern es sind in dem Sinne offene Gefäße, wo genauso dem Prozess von der Stadt unterworfen sind und entsprechend auch geändert, verändert werden, transformiert werden, vielleicht sogar abgebrochen werden.
Wir verstehen das als Teil von einem Prozess. Vor uns hat es etwas gegeben und nach uns wird es etwas geben. Wir versuchen im Moment das Beste zu machen und es ist sicher sehr interessant, wenn dann das erste Mal jemand anderes unser Zeug in die Hand nimmt und eben Stellung bezieht, aber ist weiterdenkt oder so.
Hat es das schon gegeben, so Auseinandersetzung mit jüngeren Architekten, die gesagt haben, wenn wir das jetzt da ein bisschen so, und dann könnte man darum hinten noch dieses und das und so.
Ja, das ich wüsste. Wir bauen meistens selber noch um. Im Moment bauen wir unsere Sachen noch selber um.
Und es gibt nicht explizit Orte, wo ihr jetzt mietet, aufgrund von dem, was ich vorhin habe gesagt, also wo man dann immer die Fehler würde sehen. Oder findet ihr alle die Sachen, die ihr bis jetzt habt gebaut, sind perfekt im Sinne von dem, was sie passiert sind? Oder nein?
Wir sind chronisch unzufrieden. Wir laufen immer davon aus dem Projekt oder wir beenden das Projekt und finden jammern, was wir noch hätten können anders machen. Das ist klar. Aber das ist kein chronischer Zustand. Wir sind relativ stabile Gemüter, relativ sonnige auch und wir können gut mit dem leben, dass wir nicht übermenschlich sind im Unterschied zu anderen Kollegen.
Die sind offenbar auch relativ streng, wenn es darum geht, nachher eine Entscheidung, die man mal hat gesagt, das machen wir jetzt so durchzusetzen, oder? Also mit auch gegenüber Bauherrschaft und so.
Ja, das muss man sein. Wir versuchen allerdings intern den Prozess möglichst rauszuschieben, um teilweise Missfallen von unseren Angestellten, dass man quasi möglichst lange das Feld offen lässt. Aber ab dem Moment, wo die Entscheidung getroffen ist, muss man sie durchziehen.
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gesagt, sie sind im Moment, ich habe mal mitbekommen, dass sie ein Bürohandbuch entwickelt, wo neu eintretende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich können orientieren dran. Wie macht man überhaupt so ein riesen Büro? Da wächst man einfach rein, nehme ich an. Oder gibt es da...
Das ist so. Also, am Anfang.
Das ist sehr schön beantwortet.
Am Anfang haben wir das erste halbe Jahr, ist der Daniel noch in Holland gewesen und ich habe irgendwo einen Raum renoviert, einen Boden gestrichen und die Wände gewiesen und eine Lüftung rausgetragen, die es nicht mehr gebraucht hat. Und dann sind die ersten Projekte gekommen mit den ersten Projekten Mitarbeiter.
Wir haben den ersten Computer.
Der erste Computer, aber leider nur für zwei, die immer einen Modellboot der andere hat können zeichnen. Dann haben wir natürlich angefangen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das verändert schon die ganze Konstellation. Wir haben das Glück gehabt, dass wir mit sehr guten Leuten zusammenarbeiten können und sind dann vorzu immer wieder auch Leute in unserer Firma hängen geblieben. Das sind unsere Associates heute. Das sind Leute, die selbstverantwortlich ein paar Projekte managen. Immer mit unserem Input selbstverständlich. Und logischerweise gibt es dann immer wieder Grössenanpassungen, Schübe, Professionalisierungen. Das geht also nach und nach, da wächst man rein.
Und ihr habt aber immer noch quasi Schur fix, wo ihr jedes Projekt besprecht und im Überblick behaltet. Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das machen wir mit unseren Associates, wenn wir quasi wöchentlich Projekt besprechen. Einmal mindestens oder zwei, dreimal oder zwischendurch schnell.
Gibt es ja auch Chefsachen?
Ja, die Chefsache ist sind die Wettbewerbe. Also was zentral für unsere Abzüge ist, dass wir quasi möglichst viele Kapazitäten haben, um die Wettbewerbe zu machen. Weil wir akquirieren über den Wettbewerb. Es läutet eben leider sehr wenig Leute an, die sagen, macht uns ein Haus. Mhm. Sondern wir sind ein Wettbewerbsbüro.
Könnte es auch sein, dass die Leute vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind vom Namen und sagen, das ist ja schon ein arriviertes Büro, die kosten sicher wahnsinnig viel und die geht darum gar nicht.
Das denke ich nicht. Ich glaube, der Schweiz ist ja so ein realistischer Mensch, der wird sich von uns nicht abschrecken lassen. Aber wir haben den Ruf, wir sind ein Wettbewerbsbüro und wir haben auch den Ruf, dass wir für schwierige Aufgaben geeignet sind und das treten viele Leute mit schwierigen Aufgaben an uns hin. Aber zentral ist, dass wir die Zeit haben, um die Geschichte zu entwickeln, in den Wettbewerb, und da brauchen wir einfach die Kapazität. Und darum sind wir so froh, dass wir Associates haben, die nebenan die Projekte sehr eigenständig managen.
Also die dann eigentlich umsetzen und das Daily Business,
genau, wenn man
so will, am Laufen behalten. Ja. Also Wettbewerb ist für euch auch eine Art geistige Fitness sehr wahrscheinlich, oder?
Wettbewerb ist eine Art ein Fitnesszentrum oder ein Labor, oder wie man dem will sagen. Also das ist ein Ort, wo wir neue Ideen testen, verwerfen, zurück auf Alts, wo wir können auch ein bisschen über die Zukunft von unserem Büro nachdenken, was interessiert uns, wo wollen wir hin. Und es ist ein Ort, wo sehr viel Wissen produziert wird für uns auch.
Welches ist euer absolut Lieblingsort? Was ist ein Ort, wo ihr findet, dort stimmt eigentlich alles?
Mein Bett.
Aha, wie ist dir das beschaffen?
Das ist so eine Schaumstoffmatratze, die ist leicht durchgelegen. Weisses Betttuch, ein Daunen-Duvet, aber es ist einfach wirklich so, wenn ich zur Nacht um 11 Uhr heimkomme, bin ich verdammt froh, liege ich da.
Also nicht von Federkern und dreifach Schurwollenauflage und so, einfach Schaumstoff.
Das ist ja so, ja.
Ich muss am Morgen Kaffee trinken und Zeitung lesen, das ist ganz wichtig.
Und da ist der Ort, ist
sekundär. Das ist eben El Greco, wo leider zum Verschwinden ist das Problem. Darum ist mein Appell. Haltet das El Greco. Migro muss man quasi zurückbinden.
Also zur Orientierung ist ein Kaffee im Herzen vom Zürcher Kreis 5, der nächstes Jahr muss zugemacht werden. Das Jahr?
Glaube ich
schon. Gut. Daniel Nickli, Matthias Müller, ich bedanke mich für euren Besuch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit EM2N. Gute Boote, gutes Bauen, gutes Denken und merci vielmals.
Danke.
Es war der Fokus mit EM2N, mit dem Daniel Nickli und dem Matthias Müller. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.